damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin dann mal authentisch.
Deinem Podcast, wenn du deinen Erfolg auf Basis und nicht auf Kosten deiner Persönlichkeit aufbauen möchtest.
Und dabei stellen sich ja doch so ein paar Fragen, ne? Was ist Authentizität und wie wird man nicht nur authentisch, sondern auch erfolgreich? Oder wie baue ich mich selber als authentische Marke auf und das ohne sechsstellige Beträge investieren zu müssen? Oder auch die Frage, ist authentisch sein eigentlich überhaupt noch gefragt in der heutigen Zeit von Fake-Fotos, High-Glossy, Social-Media-Profilen und permanenter Sofortempörung?
Wir sind deine Gastgeber Dennis Sievers
und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund.
Und ganz wichtig, wenn du selber einmal Gast sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
Ja, herzlich willkommen im Podcast. Ich bin Dennis, dein Host. Kennst du das? Du bist dabei, eine Entscheidung zu treffen oder sie treffen zu müssen, egal ob im Alltag oder im Unternehmen. Jedoch hängt jetzt alles von dieser Entscheidung ab und du weißt nicht, ob das eintritt, was du dir für diese oder von dieser Entscheidung erhoffst. Es gibt jedoch Situationen, in denen unerwartete Ereignisse schnelle Entscheidungen benötigen. Diese Entscheidungen müssen dann oft unter Druck gefällt werden, ohne große Bedenkzeit. Mein heutiger Gast kann als Unternehmer, Speaker, Führungs- und Einsatzkraft im Katastrophenschutz mit über 20 Jahren Erfahrung über einiges berichten. Er war bei Hochwassereinsätzen und Katastrophen wie die Flut im Ahrtal oder der Love Parade in Duisburg dabei. Momente, in denen man sehr schnell reagieren muss, indem alles auf dem Spiel steht, Momente, wo du echt unter Druck stehst und schnell entscheiden musst. Diese Fähigkeit hat ihn als IT-Berater ausgezeichnet. Er bekommt Projekte mit Millionenvolumina übertragen. Projekte, die eigentlich komplett im Eimer sind oder gerade nah dran sind und an die niemand mehr glaubt. Das Spannende dabei, er rettet sie und das erfolgreich. Wie auch du unter Druck schnelle und vor allem auch kraftvolle Entscheidungen fällen kannst, darüber spreche ich mit Marcel Hess. Herzlich willkommen, Marcel.
Hi, sag mal, was trinkst du? Also ich sag mal, da kann ich dich ja direkt auf ein Getränk einladen, ne, nach der Anmoderation.
Ja, der Mund ist trocken, das stimmt schon.
Dann trinke ich gleich mal einen Schluck.
Ja, machen wir.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Und es ist wirklich sehr spannend. Also wir haben uns ja auf einer Messe kennengelernt, auf der Didakta. Da hast du ja auch auf der Bühne gestanden. Und da warst du ja schon ein spannender Charakter für mich. Und ich frage mich so, das Thema Druck ist ja da ganz groß bei dir. Aber was sind denn so Lieblingstätigkeiten oder Momente, wo du gerade mal nicht unter Druck stehst?
Wo ich mal nicht unter Druck stehe. Also mein Trick bei Entscheiden unter Druck ist eigentlich genau diesen Druck wegzunehmen, also Freiraum für die Entscheidungen zu bekommen, auch unter Druck. Also das, was ich eigentlich immer mache, ist, dass ich versuche, mir den Druck wegzunehmen. Also das ist meine Strategie. Ich kann überhaupt nicht gut mit Druck umgehen. Das ist ja gerade das Lustige. Das heißt, dieses Thema ist einfach mein Leidensthema von Anfang an. Seit ich im Schulsanitätsdienst angefangen habe, habe ich gemerkt, dass Druck überhaupt nicht meins ist. Also habe ich für mich Strategien entwickelt, um damit umzugehen.
Okay, das ist natürlich sehr spannend. Und die Frage ist tatsächlich dann natürlich, was für Strategien sind das? Auf die kommen wir dann natürlich später noch zu sprechen, damit wir nochmal richtig schön Fleisch an der Folge haben, damit die Zuhörer natürlich was mitnehmen können. Mich würde als allererstes interessieren, was war denn für dich die allerschwierigste Entscheidung, die du jemals treffen musstest, aber am Ende doch alles gut gegangen ist?
Also es gab tatsächlich eine Entscheidung, die als erstes wie eine massive Fehlentscheidung aussah. Und ich glaube, wir haben ja ein bisschen Zeit in dem Podcast. Dann würde ich die Geschichte einfach ganz kurz erzählen.
Ja, gerne. Also 20 bis 30 Minuten sollten wir damit vollkriegen.
Ja, gut. Dann, und zwar war das, du hast ja tatsächlich die Love Parade auch angesprochen im Intro schon. Mhm. Und da habe ich tatsächlich eine Entscheidung getroffen, die im ersten Moment wie eine echte Fehlentscheidung aussah und die echt unter Druck war. Damals bei der Love Parade, also wer es nicht weiß, das ist die Love Parade, ist ein riesiges Rave-Festival, was eigentlich immer in Berlin stattgefunden hat. Und vor ein paar Jahren, ich glaube mittlerweile 11 Jahren, hat sie hier in Duisburg stattgefunden, auf einem alten Güterbahnhofgelände. Und ja, das war so ein Moment, wo ich dachte, jetzt kann ich mich beweisen. Ich bin schon so lange im Katastrophenschutz, im Sanitätsdienst, im Rettungsdienst dabei und jetzt kriege ich eine Aufgabe, da kann ich mal wirklich zeigen, was in mir steckt. Naja, es kam aber nicht so. Ich wurde dann der Logistikführer, man sagt im Katastrophenschutz immer Führer. Also ich habe mich um die Wasserversorgung der Einsatzkräfte, um die Verpflegung, da war ich quasi der Verbindungsoffizier, wenn man so will. Und ich habe mich natürlich im ersten Moment geärgert und gedacht, naja, toll, jetzt kümmerst du dich hier um Wasser. Andererseits natürlich eine sehr wichtige Aufgabe, Einsatzkräfte müssen versorgt sein, also eine sehr wichtige Aufgabe, eigentlich die wichtigste Aufgabe. Ich kann nur Leistung bringen, wenn ich ordentlich versorgt bin. Habe ich in dem Moment nicht so gesehen. Ich habe mir dann aber mit einem Kollegen zusammen so ein Wasserlaster geschnappt und wir sind mal rausgefahren und sind dann wirklich zu den einzelnen Stationen abgefahren. Und so kam es, dass wir hinter einer Kolonne von Einsatzfahrzeugen hinterhergefahren sind, die alle mit Sonderrechten unterwegs waren. Und dann ist es passiert, dass wir in dieser Kolonne rechts um eine Kurve gebogen sind. Die Sonne hat geschienen, es war unglaublich hell, es war so ein schöner Tag. Mit einem Mal sind wir in einen Tunnel gefahren. Von jetzt auf gleich war es dunkel. Und das war genau dieser Tunnel, wo die Katastrophe passiert ist. Und wir sind jetzt also mit einer Reihe von Rettungskräften da reingefahren und wir als Wasserlaster ganz hinten dran. Und da drin sah es wirklich aus wie so stelle ich mir Krieg vor. Also da lagen Taschen auf dem Boden, es war dreckig, Gegenstände lagen auf dem Boden. Es sah wirklich so ein bisschen aus wie nach Karneval im Gulli. Ja, so sah es da in diesem ganzen Tunnel aus. Wir sind dann da reingefahren. Genau aus da ist das passiert. Da ist nämlich bei mir plötzlich, sind die Affen im Kopf los gewesen. Ich habe einfach nur gedacht, was machst du hier? Du bist hier falsch. Was sollst du hier? Und der absolute Fluchtinstinkt hat eingesetzt. Wir haben dann gehalten, wurden aufgehalten von einer anderen Rettungskraft mit diesem Wasserlaster. Und der ist an unser Fenster gekommen und sagt, habt ihr irgendwas an Material? Und in meiner Verzweiflung habe ich nur geantwortet, nein, wir haben nur Wasser. Nur Wasser, nicht mehr. Und ein Bundespolizist hat dann gesagt, ja, dann ladet doch verdammt nochmal das Wasser aus. Irgendwie ich und mein Kollege irgendwie total überfordert mit der Situation, haben dann dieses Wasser ausgeladen und sind dann einfach nur noch aus diesem Tunnel raus. Das hat eine ganze Menge mit mir gemacht, nachdem ich zu dem Zeitpunkt auch schon sehr, sehr lange öffentlicher Rettungsdienst gefahren bin, viele Einsätze gehabt haben und ich war da aber, hab total versagt, habe ich gedacht. Ich habe viel in der Zeit nachgedacht, das waren so 6 Wochen, da hat man wirklich so Krankheitssymptome. Man fühlt sich wirklich so, als wenn man eine Grippe hätte. Dabei ist es eigentlich der Körper, der gerade versucht, dieses Erlebte zu verarbeiten. Zum einen, dass da Menschen gestorben sind und man selber in dem Moment eigentlich gar nicht geholfen hat, sondern einfach weggefahren ist. Und das habe ich versucht zu akzeptieren. Und nach 6 Wochen bin ich halt im Internet unterwegs gewesen und habe einen Blog-Eintrag von einer Frau gelesen, die geschrieben hat, dass ihr eine Flasche Wasser das Leben gerettet hat. Nämlich hat ein Feuerwehrmann, die war total aufgelöst wohl, und ihr Feuerwehrmann hat ihr eine Flasche Wasser gereicht. Und es gibt auch ein Foto davon, wo diese Flasche Wasser, die ich zu diesem Zeitpunkt mit meinem Kollegen geliefert hatte, die wäre nicht da gewesen, wenn wir nicht in diesem Tunnel gelandet wären. Und das hat mir einfach gezeigt und ist seitdem eine feste Lebenseinstellung in allem, was passiert. Du kriegst niemals Herausforderungen, den du nicht gewachsen bist. Und alles, was passiert, egal wo du landest im Leben, du sollst genau da jetzt sein. Das Leben möchte dir eine Lektion mitgeben.
Wow. Also das ist eine spannende Geschichte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne Bilder und noch, da war ich jünger. Also wir haben ja einen kleinen Altersunterschied. Ich bin ja 36.
Ja, ich bin ja erst zarte 20.
Ja. Aber ich kann mich noch an die Bilder erinnern, wie die Leute versucht haben, die Wände da hochzukommen, sich gegenseitig hochzustützen, weil die da nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts kommen konnten. Und dann auch noch bei der brüllenden Hitze, die zu dem Zeitpunkt ja auch weg ist, es war ja Hochsommer. Und ja, wow, das ist natürlich, also wenn ich dann mir vorstelle, du warst mittendrin, du warst da und hast diese Geschichte auf Lager und kannst darauf zurückschauen und sagen, okay, zum Glück haben wir das so gemacht, wie wir es gemacht haben. Und zum Glück hast du denn ja auch noch eine Bestätigung für dich erhalten, also auch wenn es Wochen später war, aber du hast gemerkt und gesehen, okay, das, was da vorgefallen ist, das, was ich mit meinem Kollegen da gemacht habe, das war das Richtige in dem Moment. Und wir konnten dazu beitragen, dass diese Situation da nicht noch schlimmer geworden ist als das, was eh schon der Fall war. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, anhand deiner Erfahrung jetzt auch und für die Zuhörer, bei gewissen Situationen, da ist man nicht drauf vorbereitet.
Ja.
Kann man nicht. Aber man kann ja sich zumindest gedanklich vielleicht Lösungsszenarien vorher immer durch den Kopf gehen lassen. Und die Frage ist dann, worauf sollte man anhand deiner Erfahrung Acht geben, damit man schnelle Entscheidungen treffen kann?
Ich möchte ganz gerne einen Schritt zurückgehen, weil diese Situation ist so überdramatisch und ist vielleicht für den einen oder anderen Hörer vielleicht ganz unvorstellbar, dass er in so eine Situation gerät. Und was ich damit sagen, was ich vielleicht noch als Lehrer aus dieser Geschichte mitgenommen habe, ist, dass es auf deine eigene Einstellung zu dieser Situation ankommt. Also wann, ich nenne das Katastrophenschwelle. Mhm. Das heißt, bei mir war in dem Moment diese Katastrophenschwelle überschritten. Mein Körper wollte einfach nur noch weg, absolute Panik, obwohl für mich ja verletzte Menschen, Unfälle eine alltägliche Situation damals war. Das heißt, wenn diese Katastrophenschwelle einmal überschritten ist, dann brauchst du Tools, dann brauchst du Methoden, wie du wieder unter diese Katastrophenschwelle kommst. Also wenn dein ganzes Gehirn so in Adrenalin, in den ganzen Botenstoffen schwimmt und alles in dir schreit, ich will hier einfach nur weg, ich bin total überfordert, dann die richtigen Tools anzuwenden. Und ich glaube, das Wichtigste ist, weil du von Vorbereitung gesprochen hast, da gibt es eine Sache, die hat mir sehr geholfen und die hat auch vielen meiner Kunden sehr geholfen. Das ist, wenn du dir eine Katastrophenskala baust. Und das ist tatsächlich etwas, was du vor der Katastrophe machen musst. Also wir können das ja mal eben gleich zusammen machen.
Ja, gerne.
Das ist so eine Skala wie so ein Fieberthermometer. Und du kannst daran messen, wie schlimm ist die Situation wirklich und ist meine kognitive Reaktion darauf wirklich gerechtfertigt. Das ist die Idee. Also hat mein Gehirn gerade Fieber oder nicht? Ja, also ist die Katastrophenschwelle überschritten oder nicht? Skala von 1 bis 10. Und du suchst dir jetzt, und das ist ganz, ganz wichtig, für dich Referenzwerte aus, die den jeweiligen Punkt markieren und die du schon erlebt hast. Das ist ganz wichtig, dass du da hinterher emotional vergleichen kannst. Mhm. Zum Beispiel wäre eine 0 der ganz normale Alltag. Für mich wäre eine 1 zum Beispiel, ich tritt in Kaugummi. Ja, wenn ich in Kaugummi tritte, das ist 5 Sekunden ärgerlich. Und dann habe ich das wieder vergessen. Den mache ich ab, ich laufe 3 Schritte und dann merke ich das schon gar nicht mehr. Ja? Mhm. Wenn ich aber in ein Häufchen trete von so einem Hund, dann wäre das vielleicht schon eine 2. Ja? Also ein bisschen was anderes als ein Kaugummi.
Ja.
Und so gehst du das mal durch und du suchst dir auch die 10 aus. Und die 10 ist zum Beispiel bei mir, wenn meine Mutter sterben würde. Das wäre für mich erstmal das Schlimmste, was passieren kann. Das muss es aber nicht für dich sein, sondern das heißt, wenn du dir diese Skala baust, kann die 10 auch sein, dass du dein Haus niederbrennt oder irgendwas. Und wichtig ist, dass du entweder diese Punkte erlebt hast oder die dir sehr bildlich vorstellst, dass du also überall so Punkte hast. Zum Beispiel 5 könnte ein Verkehrsunfall ohne Verletzte sein, wo sich die Versicherung hinterher drum kümmern, du über einen wichtigen Termin oder so etwas hattest. Mhm. Jetzt hast du diese Skala für dich aufgebaut und jetzt passiert dir irgendwas. Zum Beispiel eine Kundin hatte zu mir gesagt, boah, und deine Katastrophenskala, die habe ich mal angewendet, da haben meine Kinder geschrien den ganzen Tag und ich habe gedacht, boah, jetzt ist aber gut. Und dann habe ich mal geguckt, wo liegt das eigentlich auf der Katastrophenschwelle? Also wie schlimm ist dieses Ereignis wirklich, dass die Kinder den ganzen Tag schreien und mich nicht arbeiten lassen? Und was dann passiert, wenn du das auf einer 1 oder einer 2 einordnest, dann merkst du ganz schnell, ach, dein Gehirn hat quasi eine objektive Skala, um zu gucken, wie schlimm ist das eigentlich gegen andere Dinge, die ich jetzt so erleben kann. Mhm. Und das ist der erste Schutzmechanismus, weil das fährt das Gehirn runter. Dann denkst du, okay, alles klar, ich bin ja gar nicht in Gefahr. Und sobald dein Gehirn einmal erkennt, okay, oder du selber erkennst, ich bin hier gar nicht in Gefahr und alles, was jetzt passiert, ist gar nicht so schlimm, bist du plötzlich wieder handlungsfähig.
Ja. Spannend. Also das vor allem ist das auch etwas, was ja jeder für sich individuell erarbeiten kann. Das ist ja schon mega cool. Also wenn ich mich jetzt in verschiedene Szenarien jetzt so sehr spontan reindenke, kann ich das ja auf alles Mögliche anwenden und das immer als Vergleichsreferenz nehmen. Und also ich meine, das hast du zwar schon gesagt, aber ich versuche das gerade nochmal in meinen eigenen Worten zu machen. weil ich das so für mich nochmal besser begreifen kann. Aber das ist natürlich super spannend, dass du denn etwas hast. Wirklich, das ist ja wirklich ein Werkzeug dann in dem Moment, in dem du dann merkst, boah, die Situation ist gerade, fühlt sie sich mega schwer an, aber oh, okay, auf der Skala, wo ist das denn? Und okay, eigentlich ist es doch gar nicht so schwer. Eigentlich ist es doch gar nicht so extrem. Es ist gerade einfach nur, wie du sagst, die Hormone arbeiten dann ja und dann wirkt das so schwer. Aber wenn man sich dann selber nochmal rational da runterbringt, weil man ja dort dann wahrscheinlich weil man da ja emotional getriggert ist, und wenn man sich dann rational wieder runterbringt, dann fahren ja auch automatisch die Emotionen mit runter. Das ist ja das, das kann man ja, ja sehr gut dann lenken. Das finde ich super spannend.
Das Coole ist, was du gerade gesagt hast, das Vorrationalisieren. Das passiert nämlich genau über den Mechanismus, dass du eine emotionalen Vergleichswert hast. Also du gehst ja, und das ist ja das Coole, du suchst also quasi erst, wo ist diese Emotion auf der Skala, und dann kommt da ein Wert raus, der messbar ist. Und das ist das Coole. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir als Referenz wirklich Emotionen nimmst, die dir gehören. Also ich kann dir nicht meine Skala geben, das wird für dich nicht funktionieren, ja. im Zweifel.
Ja, das ist aber ein sehr einfaches Tool, was ja jeder dann individualisieren kann. Und das ist ja, also das ist ja mega einfach auf der einen Seite, aber auch sehr individuell. Das ist ja nicht so von wegen, ja, du stülpst mir Konzept XY drüber und ich muss dir jetzt folgen, sondern das ist einfach etwas, was ich selber kreieren kann. Und das in sehr vielen Alltags-, aber auch geschäftlichen Dingen sozusagen dann anwendbar ist. Was ich mich dann aber auch noch frage, unabhängig davon, ist, es gibt ja auch manchmal Entscheidungen, die du treffen musst. Und leider treffen nicht die Ergebnisse ein, die man sich wünscht. Ja. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn denn solche, ich sag mal, nicht erhofften Ergebnisse, schlechte Ergebnisse entstehen, dass viele Menschen dann irgendwie in so Selbstzweifel abdriften können und sich selber, ich sag mal, so gedanklich so schänden, von wegen, hättest du mal es anders, oder oh Gott, ich bin so schwach oder sonst irgendwas. Ich glaube, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das passieren könnte. Ich war noch nie in so einer Situation, dass ich so etwas Großes entscheiden musste, aber ich kann mir das vorstellen, dass das so ist. Kannst du das bestätigen, und wenn ja, wie geht man da bestmöglich mit um?
Also natürlich kann ich das bestätigen. Wenn wir hier an den Love Parade Einsatz zurückdenken, habe ich ja gesagt, die 6 Wochen, die waren die Hölle für mich. Der erste Punkt ist, und das ist der wichtigste Punkt und auch gleichzeitig der schwierigste Punkt.
Ja.
Du hättest nicht anders entscheiden können. Also das heißt, machen wir mal ein Beispiel. Sagen wir mal, du stehst in einer Mensa vor der Theke, ja, und sagst, esse ich jetzt die Bratwurst, die richtig schön gebrutzelt aussieht, oder nehme ich vielleicht die Gemüselasagne, weil ich sage, die armen Tiere. So. Dann sagst du, okay, jetzt entscheide ich mich zum Beispiel für die Gemüselasagne. Dann nimmst du die mit, die wird hinterher schlecht davon, und du sagst, ach, hätte ich mich mal anders entschieden. Mhm. Jetzt drehst du die Zeit zurück und stehst wieder vor derselben Entscheidung. Würdest du dich anders entscheiden? Nein, du kannst dich nicht anders entscheiden, weil du ja das Wissen des Ergebnisses überhaupt nicht hast. Das fehlt dir ja dann. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das Erste, du hättest nicht anders entscheiden können. Du hast alles gegeben in dem Moment. Du hast nach bestem Wissen und Gewissen. Und da ist es völlig egal, wie gut du auf diese Entscheidung vorbereitet warst. Fang nicht an, dir diese Selbstzweifel zu geben. Hätte ich mich mal besser vorbereitet? Nein, hättest du nicht. Also ich bin zum Beispiel, ich schiebe alles bis zur letzten Minute auf. Ich kann mich gar nicht besser vorbereiten, weil ich so überhaupt nicht funktioniere. Und wenn ich jetzt aber rückblickend betrachte, oh, hätte ich mich mal besser vorbereitet, dann hätte ich besser entschieden. Sorry, ist Bullshit. Funktioniert nicht. Das heißt, dieser Punkt zu sagen, ich hätte gar nicht anders entscheiden können, nimmt schon mal Druck raus.
Ja.
Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, es passiert ja dann was mit dir. Und ich hatte vorhin gesagt, dass ich danach wirklich Grippesymptome hatte. Mir ging es körperlich gut, aber ich war nach dieser Love Parade, hatte ich absolute Grippe. Ich war fertig mit der Welt. Ich lag nur im Bett, ich habe Hühnersuppe gegessen und habe ins Kissen geweint. Und das heißt, du hast körperliche Symptome für eine emotionale oder Kopfentscheidung. Oder irgendwas, wo man denkt, naja, warum hat der jetzt körperliche Symptome? Und die gehen weg. Ich hatte damals auch psychosoziale Unterstützung. Das ist so ein Einsatzteam, das genauso für die Einsatzkräfte Nachsorge da ist. Und der Mensch hat etwas ganz Wichtiges zu mir gesagt. Er hat gesagt, eine Situation kann sich nur verändern, wenn du das jetzt akzeptierst. Das heißt, was ganz einfaches Beispiel, was brauchst du im Navigationsgerät, um anzukommen? Wir reden so oft darüber, du musst es zielrichtig eingeben. Aber das Navi muss auch wissen, wo du bist.
Ja.
Und du weißt nur, wo du bist, wenn du akzeptierst, was ist und wo du bist. Nur dann kommst du da raus. Der ganz große zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, was lerne ich draus? Also nur, weil ich eine Entscheidung nicht rückgängig machen kann, die katastrophale Folgen hatte, kann sie mich aber für die nächste Entscheidung vorbereiten, besser machen. Wie kann ich das nächste Mal daraus lernen? Das heißt immer der Blick nach vorne. Du merkst, das ist so ein Dreiklang. Das erste ist ganz klar und kurz gesagt, nicht zurückschauen. Das zweite ist jetzt akzeptieren und dann das dritte ist nach vorne schauen.
Ja, sehr gut. Also ich versuche das gerade so zu durchdenken, weil es natürlich auch ich immer Erfahrungen hatte oder Lebenserfahrungen, wo man dann, ich sag mal, so einiges durchgehen musste. Und es wird langwieriger und erfahrungsgemäß schwieriger, wenn du nicht akzeptierst, dass im Hier und Jetzt, es jetzt gerade ist trotzdem alles, es ist gerade alles okay. Die Situation ist vorbei und du konntest nicht anders entscheiden. Und jetzt gerade ist alles okay. Und wie kann ich das Wissen adaptieren für die Zukunft, dass mir das nicht nochmal passiert, etc. Und das Spannende ist, es wird schlimmer, wenn du das Hier und Jetzt nicht akzeptierst.
Und die Zeit wird auch schlimmer. Und alle diese drei Phasen brauchen ihre Zeit. Du kannst keine überspringen. Also du kannst nicht versuchen zu sagen, ich akzeptiere das hier und jetzt, aber trotzdem noch an deiner Entscheidung zweifeln, dass du hättest eine andere Entscheidung tun, dann wirst du das jetzt nicht akzeptieren können.
Ja.
Das heißt, das sind die drei Phasen, die du brauchst.
Ja, das ist super spannend, weil, wir haben letztens erst auch hier in unserer Beratung auch eine Kundin gehabt, die sehr lange in unserem Programm war. Und die hat alles toll gefunden, was wir mit ihr zusammen erarbeitet haben. Aber sie war gedanklich immer so, oh nee, das kann ich doch nicht und dies und jenes. Und oh nee, das darf ich mir doch nicht erlauben und dies und jenes. Und das war aber, und dieser Prozess hat ein bisschen länger gedauert als bei anderen Teilnehmern vielleicht. Das Coole daran war, dass sie von einem Moment auf den anderen einfach gesagt hat, nee, so und so ist das jetzt. Denn hatte sie diese Entscheidung fest und klar getroffen. Eine Woche später hatte sie auf einmal sehr spontan an zwei Abenden wurde sie für einen Vortrag gebucht, dass sie da zwei Abende zu ihrem Thema was sagen soll. Und auf einmal an einem Wochenende über 400.000 Umsatz gemacht. Und hat aber vorher mal gesagt, sie kriegt das nicht hin. Sie schafft das alles nicht. Wie soll das denn alles gehen? Und dann auf einmal, bam, die Entscheidung getroffen und dann auf einmal so stark die Entscheidung da und das anzupacken, dass an einem Wochenende auf einmal, ich bin jetzt ein Jahr ausgebucht, so gefühlt. Ja. Und das ist dann natürlich mega.
Und ja, das ist eine sehr schöne Überleitung auch zum Projektmanagement. Also wir reden ja gerade viel über Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Das sehe ich halt auch bei Projekten. Du hast, wenn ein Projekt anfängt, in Schieflage zu geraten, hast du genau diese drei Phasen auch. Wirklich zu gucken, was war, es hätte nicht anders laufen können. Also die Vergangenheit Vergangenheit lassen. Zu gucken, wo steht das Projekt jetzt? Was ist das Problem? Und dann in die Zukunft gucken, was können wir aus dem Alten lernen, um das Projekt Zukunft in die richtige Richtung zu steuern und wieder nach oben zu heben.
Ja, ich meine, das hast du ja mit einigen Unternehmen ja gemacht. Das ist ja. Also ich meine, wer dieses Wissen von dir sozusagen dann nimmt, was du da ja mitbringst aus dem Katastrophenschutz und das aber auch noch auf Unternehmen übertragen kannst, das ist ja mega. Damit kommen, glaube ich, nicht alle Berater um die Ecke, dass das so fokussiert vielleicht gemacht wird, dass da werden dann eher Excel-Tabellen oder so rausgeholt und du sagst,
oh Gott, einfach, ich hasse Excel-Tabellen. Dafür habe ich dann Leute im Team, also ohne Spaß, also ich habe dann Leute im Team, die wirklich so Zahlen, Daten, Faktenmenschen sind. Du musst die Datenlage ja analysieren. Mhm. Aber für mich ist Projektmanagement Energiemanagement. Mhm. Also heißt, die Menschen, die an diesem Projekt beteiligt sind, bringen ja alle eine eigene Energie mit in dieses Projekt.
Ja.
Und die musst du alle bündeln, dass sie auf ein Ziel ausgerichtet sind, auf das Ziel des Projektes. Und das ist ganz oft der größte Faktor, der schief geht, wenn die Energie zwischen den Leuten nicht stimmt. Hört sich jetzt so ein bisschen spirituell oder mystisch an, das ist gar nicht so mystisch. Ja, man kann es mit Laune übersetzen. Die Leute müssen gute Laune haben und Bock auf das Ziel.
Ja, Atmosphäre wäre vielleicht auch so, ne? Also so eine Verbindung. Ja. Energie ist gleich Verbindung. Also würde ich das jetzt sagen, weil mit einigen Leuten kannst du, mit anderen nicht. Und das ist halt irgendwie eine Art von Verbindung, eine Energie, die da stimmt oder halt auch nicht stimmt. Und dann muss man gucken, wie kann man die Energie anpassen. Ne? Vielleicht sind das auch manchmal nur Meinungsverschiedenheiten, die irgendwie mal zusammengeführt werden müssen. Vielleicht ist es aber auch so, dass, wie man so schön sagt, die Leute können sich tatsächlich nicht riechen. Da muss man gucken, was man mit dem Team macht. Ne? Aber ja, also ich finde das super. Ich wollte genau mit meiner Geschichte, wollte ich auch eben nochmal genau in deine Richtung gehen. Aber schön, dass du es direkt aufgenommen hast und gesagt, ja, guck mal, beim Projektmanagement. Ja, super, da haben wir gleich Haken hinter, das super. Und in guter alter, ich bin ja mal authentisch, Manier, bitten wir ja unsere Gäste immer so drei Gegenstände mitzubringen. Und von daher würde ich einfach mal dich bitten, die Gegenstände, die du mitgebracht hast, oder ja genau, was die dir bedeuten und weshalb sie für dich so wichtig sind.
Okay, also ich greife mal hier rechts hinter mir, das sieht man natürlich im Podcast nicht. Du siehst es jetzt ja im Zoom, hier hinten auf der Fensterbank steht nämlich was.
Ich sehe es, es ist rot.
Ja, genau. Und es ist so ein Modell aus Metall, ich klimper mal hier so ein bisschen damit. Und das ist ein Feuerwehrauto. Und zwar bin ich, seit ich ein kleines Kind bin und heute immer noch, egal wo ich im Urlaub bin, ich muss mir das Feuerwehrgerätehaus angucken. Ich muss mir angucken, was stehen da für Autos drin. Ich bin total Blaulicht- und Feuerwehrverrückt. Das Lustige ist, ich habe ein Universitätsklinikum beraten und hatte da, weil das ein bisschen länger gedauert hat, auch ein kleines Büro. Und ich war so glücklich, das Büro war neben dem Hubschrauberlandeplatz. Alle anderen hatten sich dran gewöhnt, dass der Hubschrauber kommt. Und ich stand immer wie ein kleines Kind am Fenster. Und manchmal bin ich immer noch bei dem Kunden. Und jedes Mal stehe ich wie ein kleines Kind an diesem Fenster und schaue den Hubschrauber landen und wieder wegfliegen. Oder wenn irgendwo Tatütata ist, ich drehe mich sofort um und guck nach diesen Autos. Also ja. Da gibt mir das Herz. Aber du siehst ja, wie breit
ich jetzt bin. Ja, man sieht total, dass so das Kind in dir gerade so rauskommt und gerade einmal so, Feuerwehrautos.
Ja, richtig, genau. Ja, zum Feuerwehrmann hat es dann leider nicht gereicht. Aber das ist Gegenstand Nummer eins.
Ja, cool.
Und der zweite, der ist etwas mystischer.
Oh, es klimpert. Nee, nicht klimpern, es knattert.
Das ist eine Tüte, auf der steht Fighting Animal Testing. Also die Eingeweihten werden es jetzt schon wissen und die anderen gleich auch. Und daraus ziehe ich eine Möhre. Und zwar eine pinke Möhre. Hä? Mhm. Ja, genau. Das ist, das kann man sich vorstellen wie so ein Stück Seife. Und das ist von Lush. Lush ist so ein Hersteller von Naturkosmetik und das ist eine Bademöhre. Die nimmt man also mit ins Badewasser, die macht dann das Badewasser pink. Und die ist jetzt auf mehreren Ebenen, zeigt die meine Authentizität. Zum einen pink. Wenn man bei meiner Freundin und mir ins Schlafzimmer kommt, sieht man eine Seite pink überzogen und die andere blau. Dann würde man denken, ich würde auf der blauen Seite schlafen. Nee, tue ich nicht. Ich schlafe auf der pinken Seite. Ja. Nämlich eine meiner Lieblingsfarben ist pink. Und wenn man mal auf meine Homepage geht, dann sieht man auch, warum pink eine der Highlight-Farben ist. Da gibt es natürlich auch diese normalen Business-Farben, aber es gibt halt auch pink, weil ich halt auf pink stehe.
Ja, es gibt viele Männer, die pinke Hemden tragen. Also da steht denn halt auch, ne?
Ja, das steht mir leider nicht, weil ich ja auch einen Bauch habe, sehe ich ein bisschen aus wie ein Schweinchen dann. Das
hast du jetzt gesagt, mein Lieber.
Ja, und das Zweite ist, wenn ich richtig schwere Entscheidungen getroffen habe, wenn mich ja so ein Tag so richtig, dann gehe ich in die Badewanne und deswegen diese Badebombe. Und das Dritte ist, was auch wenig Leute über mich wissen, das ist ja eine Möhre. Ich bin auch gegen Möhren allergisch. Also jetzt, ich kann, Rohkost wäre nichts für mich, weil ich, wie gesagt, gegen rohe Möhren allergisch bin. Wenn sie einmal durchgekocht sind, dann geht's. Genau.
Ja, okay. Dann haben wir die beiden Gegenstände. Hast du noch einen dritten oder nur diese beiden? Ich meine, die beiden sind ja schon klasse, aber
einen dritten habe ich jetzt, nicht.
Das reicht doch vollkommen.
Die Kleidung, die ich trage.
Du hast dich selber mitgebracht.
Da. Ja, richtig.
Ja, okay, cool. Also das sind zwei coole Gegenstände gewesen mit einer sehr geilen Geschichte dahinter. Also vor allem bei dem einen hat man sehr gespürt, wie emotional du da daran gebunden bist.
Ja, ja. Das Feuerwehrauto. Ne?
Ganz genau. Ja. Und jetzt zum, wirklich so mein letztes Thema ist, und das ist auch so eine Standardfrage, was steht denn bei dir in der Zukunft an? Was was willst du erreichen als nächstes? Sagen wir mal, nehmen wir mal das nächste Jahr, also die nächsten 12 Monate. Was steht auf deiner Agenda? Was willst du erreichen? Was willst du wuppen? Was hast du da auf deiner To-Do-Liste?
Den Hebel vergrößern. Ich sehe, dass so viele Unternehmen und so viele Projekte und auch so viele Menschen, wie ich plötzlich merke, mit einem anderen Mindset geboren werden, ein anderes Mindset anerzogen bekommen und mit Entscheidungen ganz anders umgehen, als ich das tue. Und das finde ich schade, weil man sehr viel Zeit damit verschwendet, die nicht sein müsste, und sich viele Sorgen macht, die nicht sein müsste, im unternehmerischen Sinne, im Projektsinne. Da wird auch viel Geld verbrannt, viele Werte verbrannt und Menschen machen sich oft kleiner, als sie sind, weil sie etwas Schlimmes erlebt haben oder weil sie denken, eine Fehlentscheidung getroffen zu haben und gar nicht nach vorne zu blicken. Und das möchte ich ändern. Und ich suche gerade den größtmöglichen Hebel dafür. Also ich bin ja schon auf den Bühnen dieser Welt. Ich halte Keynotes für Unternehmen. Ich bin bei Clubs und Vereinen aktiv, um genau meine Geschichte, oder das ist ja nur eine meiner Geschichten, nach vorne zu bringen. Und das will ich ausbauen. Was wir jetzt gerade noch machen, ist, wir sind dabei mit dem Team, so ein SOS-Unternehmer-Kit zu bauen. Also wir haben ja schon den Projektretter, das ist das eine Produkt, von dem ich gesprochen habe. Und jetzt sind wir halt auch noch dabei, SOS-Mindset sind so gerade die Arbeitstitel. Das kommt auch in den nächsten 12 Monaten, weil ich da einfach sehe, da ist Bedarf. Und ganz ehrlich, wir müssen die Unternehmer und die Unternehmerinnen einfach wieder ins Gleis bringen, dass sie einfach Vollgas geben können. Und dafür bin ich wirklich, ja, da geht mir einfach das Herz auf. Ja, das ist so ein bisschen wie das Blaulicht, das vorbeifährt. So möchte ich den Hebel finden, um die ganzen Loks, die ganzen Menschenprojekte wieder in die Spur zu heben.
Ja, das ist doch mal ein geiles Schlusswort. Also wenn du, lieber Zuhörer, jetzt sagst, okay, ihr habt jetzt sehr viel über Rettung gesprochen, dann habt ihr aber auch den Hebel oder den Weg gefunden auf Unternehmen. Und das hat mich jetzt als Unternehmer, als Geschäftsführer richtig gepackt. Dann würde ich sagen, schaut in die Shownotes, klickt da rein, da sind die Links zu seiner Webseite und seinem LinkedIn-Profil. Geht in den Kontakt, quatscht ihn die Marcel an. Und dann schauen wir mal, wie er mit euch euer Projekt, euer Unternehmen nach vorne bringen kann, auf die Art und Weise, wie er es tut. Und freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge mit euch, wenn ihr da wieder reinhört. Aber, lieber Marcel, ich danke dir für deine Zeit, für deine geilen Insights und deine Geschichte oder Geschichten, die ja sehr emotional auch aufgeladen waren, aber sehr geil waren. Herzlichen Dank für deine Zeit und dass du da warst.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
Dann bis bald.
Und damit sagen wir wieder vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann empfehle diesen Podcast doch gerne über Social Media und verlinke uns gerne.
Und wenn du selber einmal zu Gast sein möchtest, dann sende einfach eine E-Mail an podcast@ulfzinne.com und wir melden uns bei dir mit allen weiteren Informationen.
Wir freuen uns, dich in der nächsten Episode wiederzuhören.